ARD Sounds.
Deutschland ist ein Hauptziel russischer Destabilisierung. Das müssen wir, glaube ich, anerkennen. Wir haben eine hohe Intensität hybrider Bedrohung und Angriffe im gesamten Spektrum, das dort bedient wird, von Cyber über Sabotage, über Desinformation bis hin zu Drohnen.
Ja, das hat Hamburgs Innensenator Andi Grote heute gesagt zum Abschluss der Innenministerkonferenz. Die war ja in den letzten Tagen hier bei uns in Hamburg. Hallo erstmal, mein Name ist Tanja Richter. Ja, und wenn man das hört vom Innensenator, dann klingt das ja erstmal bedrohlich, aber Deutschland bereitet sich auf den Krisen- und Katastrophenfall vor. Wie, was die Innenministerin und Minister da also vereinbart haben, darüber sprechen wir dann gleich. Außerdem hat es in einem Restaurant im Schanzenviertel gebrannt und immer mehr Jugendzentren hier in Hamburg müssen ihr Angebot zusammenstreichen und manche müssen sogar komplett schließen. Warum? Auch dazu mehr in dieser Folge vom 19. Juni.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Also das hat so noch nie gegeben bei der Innenministerkonferenz, die ja bis heute hier bei uns in Hamburg lief. Da war erstmals auch der Verteidigungsminister mit dabei. Und das hat einen Grund, denn äußere und innere Sicherheit, das ist nicht mehr scharf voneinander getrennt. Die Grenzen, die verschwimmen mittlerweile. Und darum ging es auch bei der Frühjahrstagung im CCH, die eben heute zu Ende gegangen ist. Jörn Strelapol war für uns dabei. Jörn, keine klare Trennlinie mehr zwischen innerer und äußerer Sicherheit. Was bedeutet das denn eigentlich für Veränderungen? Also was wurde da vereinbart?
Das ist zumindest erstmal ein symbolisches Zeichen, ein Signal, dass das zusammengedacht wird, was immer auseinandergehalten worden ist. Früher wurde immer gesagt, wir müssen äußere und innere Sicherheit getrennt halten, weil wir wollen nicht, dass Soldaten bei der inneren Sicherheit eingesetzt werden, beispielsweise bei Demonstrationen, also dass Soldaten auf die eigene Bevölkerung trifft. Das war immer der Grundsatzgedanke. Und dieser Grundsatzgedanke wird jetzt abgeschafft, in Anführungsstrichen, dass halt innere und äußere Sicherheit zusammengedacht wird, wegen der hybriden Bedrohungslagen, wie es ja immer heißt. Beispielsweise Drohnensichtungen, beispielsweise Cyberangriffe und so weiter und so fort. Es gibt nicht mehr die reine militärische Bedrohung. Es gibt nicht nur die zivile Bedrohung, sondern es sind Dinge, die zusammenfließen. Die Innenminister haben sich auf einen gemeinsamen Fahrplan geeinigt für eine zivile Verteidigungsfähigkeit. Bis 2029 soll quasi neben der Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr, wie das so schön heißt, also im Ernstfall einen militärischen Angriff abwehren zu können, soll eben diese zivile Verteidigungsfähigkeit hergestellt werden. Dazu soll es einen Fahrplan geben, der soll jetzt verabredet werden. Und das war eigentlich das Konkreteste zu diesem Punkt. Konkreter wurde es dann nicht.
Okay. Der Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, der hat die Bedrohungslage ja hochgestuft von abstrakt auf hoch. Warum? Was bedeutet das?
Also Dobrindt sagt, es gibt viel mehr Hinweise auf Bedrohungen als früher. Es gibt viel höhere Schäden, auch in den Nachbarländern, zum Beispiel durch Sabotage. Wörtlich meinte er, unsere Achillesfersen in Deutschland werden getestet und wir müssen unsere Stärke beweisen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, was bedeutet das denn jetzt konkret, eine hohe Bedrohungslage? Ändert sich was für die Sicherheitskräfte? Ändert sich was für uns Bürgerinnen und Bürger? Und nein, das ist nicht der Fall. Er sagt, es sei eine Beschreibung der Realität und eine klare Botschaft, dass wir darauf reagieren müssen. Aber gesetzliche Konsequenzen hat das nicht. Auch das wieder eher im Bereich, wir setzen ein Signal, wir haben die Zeichen der Zeit verstanden als Innenminister, aber ansonsten keine konkreten Auswirkungen.
Okay, Hauptthema der Tagung war ja der Bevölkerungsschutz, also die zivile Verteidigung. Was wurde denn da vereinbart?
Was wir ja gestern schon im Podcast besprochen haben, dieser Notfallrucksack, den wir alle griffbereit zu Hause haben sollen und wo man auch nachlesen kann, auf den unterschiedlichen Behördenseiten, wie der genau gepackt werden sollte. Das wurde ja gestern vorgestellt und heute kam nochmal der Appell der Innenminister, dass wir uns alle auf Krisen vorbereiten sollen, so nach dem Motto, der Staat bereitet sich besser vor als bisher mit dieser zivilen Verteidigungsfähigkeit, aber auch wir Bürgerinnen und Bürger müssen uns besser vorbereiten. Das ist eigentlich nochmal heute auf dieser Abschlusspressekonferenz hier im CCH die Botschaft gewesen.
Also gab es denn sonst noch Vereinbarungen?
Also, ganz wichtiger Punkt, der heute nur am Rande erwähnt wurde, ausländische Straftäter sollen leichter abgeschoben werden können. Das hatte sich schon im Vorfeld abgezeichnet. Dafür wollen sich die Innenminister von Bund und Ländern stark machen. Es gibt aber eine, aus meiner Sicht, eine echte Nachricht zum Thema Gesundheitspolitik. Und zwar, wir wissen ja alle von den Angriffen auf Ärzte, auf Pflegekräfte in Krankenhäusern, in Arztpraxen oder vielleicht auch in Pflegeheimen und Pflegeeinrichtungen. Und da gab es nie verlässliche Statistiken, wie sich die Zahlen entwickeln. Alle haben immer gesagt, das wird schwieriger. Es gibt immer mehr Bedrohungslagen für die Ärzte und Pflegekräfte. Und die Neuigkeit ist, die Innenminister haben beschlossen, dass diese Angriffe in die polizeiliche Kriminalstatistik aufgenommen werden sollen. Mhm. Also dass die polizeiliche Kriminalstatistik um eine weitere Kategorie ergänzt wird. Und das wird bedeuten, dass wir in Zukunft tatsächlich ein neues Lagebild bekommen und dann über die Jahre auch sehen können, wie sich diese Gewalt gegen Ärzte und Pflegekräfte entwickelt hat. Ich glaube, das ist für den Gesundheitsbereich, für die Krankenhäuser, ist das eine sehr wichtige Botschaft und eine sehr wichtige Nachricht hier aus dem CCH in Hamburg.
Dankeschön, Jörn. Das muss echt ein Schock gewesen sein für viele im Schanzenviertel, denn im Restaurant Hatari, da hat's gebrannt. Das ist ja im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Schanzenstraße. Und darüber möchte ich jetzt gerne mit unserem Polizeireporter Sebastian Vesper sprechen. Sebastian, was war da denn genau los in der Nacht?
Also genau, es war kurz nach 0 Uhr und in diesem Restaurant, wo es eben so gut deutsche Küche gibt, also Schnitzel, Spätzle, Maultaschen, da war zu dem Zeitpunkt schon geschlossen und das liegt, wie du gesagt hast, in so einem Altbau. Und da ist dann aber abends noch ein Passant dran vorbeigekommen und hat gesehen, dass da eben Rauch in diesem Lokal drin ist und hat daraufhin natürlich die Feuerwehr angerufen. Und als die gekommen ist, stellte sich dann auch heraus, wahrscheinlich ist in der Küche von dem Restaurant ein Feuer ausgebrochen. Und der Rauch ist dann auch ins Treppenhaus eben von diesem Wohnhaus gezogen. Und zwei Leute, die in diesem Haus wohnen, die standen da schon auf ihrem Balkon und die mussten dann auch von der Feuerwehr mit der Drehleiter vom Balkon gerettet werden. Andere konnten sich vorher wohl noch selbst aus dem Haus retten.
Ah, okay. Sind denn Leute verletzt worden?
4 Menschen wurden leicht verletzt, aber wirklich nur leicht verletzt. Also die mussten nicht ins Krankenhaus, die konnten vor Ort behandelt werden.
Und die Löscharbeiten, wie lief das ab?
Genau, also wie gesagt, der Brand startete kurz nach Mitternacht und gegen 2.30 Uhr dachte die Feuerwehr dann eigentlich, wir haben das alles unter Kontrolle, wir haben das gelöscht und die sind dann auch abgezogen. Aber etwa eine Stunde später musste die Feuerwehr dann wieder ins Hatari anrücken, weil da gibt's wohl so eine Zwischendecke in dem Restaurant und in dieser Zwischendecke war wohl noch irgendwie Glut, die dann dieses Feuer wieder entfacht hat und das musste dann eben nochmal gelöscht werden und dann ist die Feuerwehr auch wirklich sicher gegangen, hat diese ganze Zwischendecke auch rausgerissen, also mit Stemmeisen. Und dann war es aber gegen 6.40 Uhr wirklich alles aus.
Und das Restaurant, nehme ich mal an, ist jetzt nicht mehr benutzbar?
Das Restaurant ist nicht mehr benutzbar und auch die Anwohner oder die Bewohner des Hauses konnten jetzt erstmal nicht zurück, weil jetzt erstmal eben geprüft werden muss, ob das überhaupt noch sicher ist, in dieses Haus reinzugehen.
Okay, dann müssen wir das mal abwarten. Dankeschön. Kinder- und Jugendzentren sind ja für etliche Teenager quasi ein zweites Wohnzimmer. Dort können sie kickern oder beispielsweise Musik machen. Manche bieten Hilfe bei den Hausaufgaben an, in anderen wird auch zusammen gekocht. Allerdings streichen mehr und mehr solcher Einrichtungen ihre Angebote hier bei uns in Hamburg zusammen. Andere müssen sogar komplett schließen. Susanne Röse hat das Thema für uns recherchiert. Susanne, woran liegt denn das?
Ja, die Einrichtungen, die beklagen ja schon seit Jahren, dass sie zu wenig Geld bekommen, weil zum Beispiel allgemeine Kostensteigerungen, also Inflation oder auch Tarifsteigerungen nicht gedeckt sind bzw. nicht ausgeglichen werden. Und seit Wochen gehen die Beschäftigten schon auf die Straße, weil sie weitere Sparmaßnahmen und Kürzungen befürchten in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Und da wabert so die Zahl von 10% rum. Diese Zahl soll in einem Jugendhilfeausschuss eines Bezirks gefallen sein. Offiziell bestätigt wird es aber zurzeit nicht. Und erst heute hat der Verband der offenen Kinder- und Jugendarbeit mitgeteilt, dass er sich in seiner Existenz bedroht sieht, mangels auskömmlicher Finanzen.
Wie viele solcher Jugendclubs haben wir denn eigentlich hier bei uns in Hamburg?
Ja, also wir haben 250 dieser Einrichtungen, darunter Häuser der Jugend, Kinder- und Jugendclubs, du sagtest es, Familienzentren zählen dazu, aber auch Bauspielplätze und Spielhäuser. Und viele, auch das hast du schon gesagt, haben schon Angebote streichen müssen. Zuletzt der Timo-Club in Horn und das Jugendhaus St. Pauli, die haben sogar angekündigt, sie müssen schließen. Also überall fehlt das Geld und auch viele Angebote, zum Beispiel hier im Jugendhaus in der Lenz-Siedlung, in der Nähe von uns hier vom NDR, die müssen zum Beispiel ihre Sportangebote, den Nachhilfeunterricht und auch die Fahrradwerkstatt allein durch Spenden finanzieren. Also das Geld fehlt überall. Mhm.
Warum sind denn diese Jugendeinrichtungen so wichtig?
Ja, warum sind die so wichtig? Die Angebote dort, die können ja freiwillig besucht werden. Das ist was ganz anderes als Schule. Da sind ja viele bis 16 Uhr. Und das macht einen großen Unterschied aus. Und dort finden Kinder auch Ansprechpartner, Unterstützung und Beratung, die sie häufig zu Hause oder auch in der Schule eben nicht bekommen. Und es gibt dort klare Strukturen, zum Beispiel, dass man gemeinsam kocht, gemeinsam isst, dabei am Tisch sitzt und das auch wieder abräumt. Das fehlt oft in Familien. Viele essen auch allein, weil Eltern Schichtarbeit machen oder alleinerziehend sind, arbeiten. Also viele kennen das da gar nicht. Und ganz wichtig, dort erleben sie auch Demokratie. Wie funktioniert Demokratie? Sie können sich beteiligen. Und ja, gerade in diesen Zeiten sind ja viele Kinder, Jugendliche, auch Familien belastet. Das wissen wir ja. Da ist es natürlich besonders wichtig, dass sie dort Freiräume finden und Ansprechpartner finden.
Für die haben die Jugendeinrichtungen also einen hohen Stellenwert. Ja. Was sagt denn die Behörde jetzt zu dem Ganzen?
Naja, im Moment sage ich mal still ruht der See. Bezirke und Behörde, Familienbehörde ist ja in diesem Fall zuständig, die halten sich sehr zurück und die wollen Kürzungen in diesem Bereich erstmal nicht bestätigen. Aber nächste Woche berät der Senat ja den Haushalt für den kommenden 2 Jahre. Ja, da werden wir klarer sehen, wie viel Geld die Einrichtungen bekommen werden.
Ja, warten wir das ab. Dankeschön, Susanne. Wir haben Freitag, das Wochenende steht vor der Tür und wenn ihr noch nichts vorhabt, wir haben jetzt natürlich wieder ein paar schöne Tipps für euch, was ihr so machen könnt. Und die kommen von Danny Marquez Marsalo. Und Danny, ich befürchte, du hast ein Hinweisgeräusch dabei, das ich jetzt wieder erraten soll, oder?
Und was für eins?
Segelt da jemand? Ist das Wind?
Nee, aber es ist schon Bewegung.
Möwe? Schiff?
Ja, nee, runder. Also
bitte?
Mit
runder?
Mehr Reifen.
Mit mehr Reifen, ein Auto.
Ein Fahrrad.
Ach, ja,
so
oder
klingt
so.
Es, wenn man mit dem Fahrrad durch Sasel fährt. Also das kann man natürlich nicht erraten, nee. Vor allem nicht, dass es Sasel ist. Aber deswegen habe ich das rausgesucht, wenn man zum Beispiel am Sonntag nach Sasel radelt, zum Beispiel ins Saselhaus, da ist dann nämlich gut was los. Sonntag ist ja der 21. Juni, also Midsommar, Sonnenwende. Und da gibt es im Saselhaus eine große Gartenparty, eine Midsommarparty mit Big Band Musik, einem Chor, Urban Sketching Kurs und Vorlesezelt für Kinder, umsonst und draußen. Und da sind wir schon beim Stichwort. Umsonst und draußen ist auch das Stamp Festival. Das ist ja ein Festival im Festival auf der Altonale. Und da geht es dann um ganz besondere Straßenkunst. Mein Tipp, Sonnabend und Sonntag, die Combo AR, die in einem Plexiglas-Kubus unterwegs sind. Auf der Straße, Menschen drin, so wie ich das verstehe, und bewegen sich da drin. Und das ist dann Kritik über Bewegung im Raum. Aber auf jeden Fall sehr sehenswert. Einfach mal online schauen bei Stamp, was es da gibt. Das ganze Wochenende geht ja schon heute am Freitag los bis Sonntag. Von morgens bis abends ist da Programm. Und wer bei der ganzen Hitze oder vielleicht auch den Gewittern lieber im Schatten sitzt, ab ins St. Pauli Theater. The 27 Club läuft da gerade wieder mit Musik von Musikerinnen und Musikern, die tragischerweise alle mit 27 Jahren verstorben sind. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Amy Winehouse. Man kennt jedes Lied.
Absolut. Toll, danke schön, Danny.
Gern.
Und das war auch schon wieder Hamburg heute. Ich sage tschüss, habt ein tolles Wochenende, macht das Beste aus der Hitze. Und am Montag hört ihr dann hier die liebe Frau Gereinig. Bis dann, tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.